Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidiblut und ihr hört hier die sechste Staffel der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. In den Episoden dieser Staffel geht es dann um den Fußball, aber mehr als nur um den Ball, der über den Platz rollt. Es geht um die Kontraste, die unser geliebtes Spiel prägen. Tradition versus Kommerz, Leidenschaft versus Geschäft, Herzblut versus Marketingstrategien. Freut euch auf meine ganz persönliche Sichtweise auf das Fußballbusiness. Kritisch, nostalgisch und immer mit einer Prise Leidenschaft. Lehnt euch zurück, schwelgt mit mir in Erinnerungen und stellt euch die Frage, war Fußball früher wirklich Rock'n'Roll? Los geht's! Mit Episode 94 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, geht es hier nun weiter. In dieser Episode geht es einmal um eine Sicht auf den Fußball in den USA und die Entwicklung dort und in einer weiteren Folge dann um den exotischen und demütigen Fußball und um Rudi Gutendorf. Folge 9 hat dann den Titel Soccer Revolution, wie die USA den Fußballmarkt erobern. Die Vereinigten Staaten erleben eine faszinierende Transformation im Profifußball. Was einst ein Randphänomen in der internationalen Fußballlandschaft war, hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem dynamisch wachsenden Markt entwickelt. Längst haben die USA den Status eines Entwicklungsfeldes hinter sich gelassen und etablieren sich zunehmend als ernstzunehmender Akteur auf der globalen Fußballbühne. Und hierzu gibt es auch ein Beispiel, wie Hannover 96 eine solche vielversprechende wirtschaftliche Chance ungenutzt ließ. Der demütige Fußball, eine Reise durch die Welt des Sports in der Südsee und exotischen Regionen, ist der Titel von Folge 10. Fußball ist mehr als nur ein Spiel. Er ist die universelle Sprache des Sports, die Menschen rund um den Globus verbindet. Doch die faszinierenden Geschichten und Entwicklungen des Sports in abgelegenen Regionen wie der Südsee oder anderen exotischen Plätzen bleiben oft im Verborgenen. In diesen Regionen ist Fußball weit mehr als ein Wettbewerb. Er wird zu einem Ausdruck von Kultur, Gemeinschaft und Hoffnung. Kaum jemand verkörperte diesen Geist so sehr wie Rudi Gutendorf. Der legendäre deutsche Trainer bereiste die Welt, um Fußball zu lehren und von Menschen vor Ort zu lernen. Sein Vermächtnis ist ein inspirierendes Zeugnis dafür, wie der Sport Brücken schlagen und Leben verändern kann. Lasst euch inspirieren, entdeckt die faszinierenden Geschichten hinter Soccer USA und den demütigen Fußball an exotischen Plätzen. Erlebt frische Impulse, taucht ein in neue Blickwinkel und gestaltet dabei eure ganz eigene Perspektive auf die Welt des Sports. Viel Vergnügen und bereichernde Einblicke.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Zockerrevolution, wie die USA den Fußballmarkt erobern.
Der Blick auf die Entwicklungen im Profifußball in den Vereinigten Staaten offenbart eine spannende Transformation. Ein Markt, der einst am Rande der internationalen Fußballlandschaft stand, hat sich in den letzten Jahrzehnten dynamisch entwickelt und überschreitet längst die Grenzen eines Entwicklungsfeldes. Trotz offensichtlicher Fortschritte wird das Potenzial dieses Marktes insbesondere von europäischen Marktteilnehmern häufig noch unterschätzt. Ein tieferer Einblick in die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Fußballs in den USA zeigt jedoch, dass diese Einschätzung dringend überdacht werden sollte.
Eine kurze Geschichte des Fußballs in den USA.
Fußball, in den Vereinigten Staaten als Soccer bekannt, hat eine längere Tradition, als viele annehmen. Bereits 1862 wurde in Boston der erste Fußballverein des Landes, der Oneida Football Club, gegründet. Dieser Verein spielte jedoch noch nach eigenen Regeln, die nicht den modernen Fußballregularien entsprachen. Das erste Spiel nach den Regeln der Football Association, FA, fand 1869 zwischen den Universitäten Princeton und Rutgers statt, ein rustikales Match mit 20 Spielern pro Team. Trotz dieser frühen Anfänge blieb Fußball über Jahrzehnte ein Nischensport. Die Professionalisierung begann 1967 mit der Gründung zweier Ligen, der United Soccer Association und der National Professional Soccer League. Beide Ligen fusionierten bald zur North American Soccer League, NASL. Stars wie Pele, Franz Beckenbauer und Johan Cruyff sorgten in den 1970er Jahren für hohe Zuschauerzahlen, jedoch führten massive Kostensteigerungen 1984 zur Auflösung der NASL. Der Sport geriet daraufhin wieder in den Hintergrund. Erst durch die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 an die USA kam Bewegung in die Szene. Als Voraussetzung für die WM verlangte die FIFA die Gründung einer professionellen Liga. Dies führte 1993 zur Etablierung der Major League Soccer, MLS, die ihren Spielbetrieb 1996 aufnahm. Der Erfolg der Weltmeisterschaft mit durchschnittlich 68.991 Zuschauern pro Spiel legte den Grundstein für das Wachstum der MLS.
Die Gegenwart, die MLS als Wachstumsfaktor.
Die MLS hat sich seit ihrer Gründung bemerkenswert entwickelt. Was einst als Projekt mit ungewisser Zukunft begann, ist heute ein wirtschaftlich stabiler und sportlich aufstrebender Bestandteil des US-amerikanischen Profisports. Die Liga hat ihre Struktur kontinuierlich erweitert und umfasst aktuell, Stand 2023, 29 Mannschaften, darunter drei aus Kanada. Diese Expansion spiegelt das wachsende Interesse an Soccer in Nordamerika wider.
David Beckham und die Wende im US-Fußball.
David Beckhams Wechsel zu LA Galaxy im Jahr 2007 markierte einen Wendepunkt für die Liga. Dieser Transfer lenkte internationale Aufmerksamkeit auf die MLS und sorgte für eine gesteigerte Popularität. Die Beckham Rule, die es Mannschaften erlaubt, einen Spieler außerhalb des regulären Gehaltslimits zu verpflichten, wurde eingeführt und ermöglichte es den Teams, hochkarätige Stars zu holen. Es folgten weitere prominente Namen wie Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic und Wayne Rooney, die sowohl auf dem Spielfeld brillierten als auch als Markenbotschafter der Liga dienten.
Zuschauerzahlen und wirtschaftlicher Erfolg.
Die Zuschauerzahlen der MLS haben sich in den letzten Jahren auf ein beeindruckendes Niveau gesteigert. Bereits 2016 übertraf der Durchschnitt von 21.692 Zuschauern pro Spiel die Zahlen der italienischen Serie A, 20.081, und der französischen Liga 1, 19.891. Selbst die National Basketball Association, NBA, wurde mit einem Durchschnitt von 17.800 Zuschauern pro Spiel überflügelt. Vereine wie Orlando City SC berichten von ausverkauften Dauerkartenkontingenten mit 18.000 Plätzen, was die stetig wachsende Popularität des Sports unterstreicht. Auch wirtschaftlich ist die MLS ein Schwergewicht geworden. Der Fernsehsender Fox zahlte $720 Millionen für die TV-Rechte bis 2022, was das enorme kommerzielle Potenzial der Liga unterstreicht. Forbes taxierte den durchschnittlichen Teamwert der MLS 2022 auf $550 Millionen, mit Franchises wie LAFC, die die Milliardenmarke überschreiten. Solide wirtschaftliche Grundlagen erlauben es der Liga, in Infrastruktur, Spieler- und Nachwuchsförderung zu investieren.
Die kulturelle Transformation des Fußballs.
Einer der Schlüssel zum Erfolg des Fußballs in den USA liegt in seiner kulturellen Verankerung. Während Baseball, American Football, Basketball und Eishockey traditionell die Big Four des US-Sports bilden, hat sich Soccer als ernstzunehmender Konkurrent etabliert.
Die Rolle der Mittelschicht.
Die wachsende Beliebtheit des Sports bei der Mittelschicht ist ein entscheidender Faktor. Viele Eltern der gebildeten Babyboomer-Generation bevorzugen Soccer für ihre Kinder, da es als weniger verletzungsanfällig gilt als American Football. Diese Zielgruppe zeichnet sich durch hohe Bildungs- und Einkommensniveaus aus, was erhebliche Potenziale für Merchandising, Sponsoring und Werbung bietet.
Ein urbanes Phänomen.
Fußball profitiert von der Internationalisierung der Medienlandschaft. Junge Amerikaner in urbanen Zentren sind durch Streamingdienste und soziale Medien mit internationalen Top-Ligen wie der Premier League oder der Bundesliga vertraut. Die Begeisterung für den globalen Fußball spiegelt sich in der Zuschauerresonanz wider. In Städten wie Portland und Seattle übertrifft die Popularität von Fußball teilweise sogar die anderer Sportarten.
Perspektiven und Herausforderungen.
Die Entwicklung des Fußballs in den USA zeigt, dass Tradition nicht zwingend notwendig ist, um einen Sportmarkt erfolgreich zu etablieren. Die MLS demonstriert demonstriert eindrucksvoll, wie sich sportlicher und wirtschaftlicher Erfolg ökonomisch planen lassen. Dennoch bleiben Herausforderungen. Erstens, Konkurrenz mit etablierten Sportarten. Trotz Wachstum steht Soccer in direktem Wettbewerb mit den Big Four-Sponsoren, Zuschauer und Medienpräsenz. Zweitens, Nachwuchsförderung. Der Aufbau eines leistungsfähigen Jugendfußballs bleibt entscheidend, um die Abhängigkeit von internationalen Stars zu reduzieren. Drittens, globale Wahrnehmung. Um international ernst genommen zu werden, muss die MLS sportlich weiter an Qualität gewinnen.
Fazit:
Der Fußball in den USA hat sich emanzipiert. Von einer Randsportart hat sich Soccer zu einer festen Größe entwickelt, die in manchen Aspekten bereits die Big Four überholt. Wirtschaftliche Stabilität, wachsende Zuschauerzahlen und eine zunehmend fußballbegeisterte Gesellschaft machen die USA zu einem der spannendsten Wachstumsmärkte des globalen Sports. Für europäische und insbesondere deutsche Marktteilnehmer bietet dieser Markt enorme Möglichkeiten und vielleicht auch die Inspiration, dass Erfolg im Profifußball nicht allein von Tradition abhängt. Dass der amerikanische Soccermarkt extrem wichtig und interessant sein könnte auch für deutsche Profifußballunternehmen, das hatten wir bereits 2015 in unserem Buch Quo Vadis Bundesliga? Wie zukunftsfähig ist der Profifußball? Analysen und Visionen am Beispiel Hannover 96 explizit herausgearbeitet.
Und wieso etwas dann von Hannover 96 sehr dilettantisch umgesetzt werden sollte? Dazu hier noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 4, Episode 47, Folge 25.
Im März 2015 erschien dann das Buch
Quo Vadis Bundesliga. Wie zukunftsfähig ist der Profifußball? Analysen und Visionen am Beispiel Hannover 96.
Auf insgesamt 155 Seiten hatten wir unter anderem Themen wie zu den Qualifikationen von Sportdirektoren, zu den wirtschaftlichen Auswirkungen von Trainerwechseln und besonders auch zu dem Problemfeld der Berater herausgearbeitet. Wir haben einen Masterplan Zukunft entwickelt, Benchmarks erstellt und die Ziele von Diversifikation beschrieben und insbesondere über Visionen und Ideen philosophiert. Das Buch war nun über den stationären Buchhandel, im Online-Buchhandel sowie über den Verlag selbst erhältlich. Es war ja nicht unser Ansinnen, hier etwas Revolutionäres zu publizieren. Für uns ging es hauptsächlich darum, unsere Gedanken zu den ganzen Themen rund um die sportlichen Misserfolge von Hannover 96 und sicherlich auch vieler, wenn nicht sogar der meisten Profifußballclubs, einfach einmal niederzuschreiben und festzuhalten. Es war uns durchaus klar, dass wir damit nichts bewegen können, dafür ist dieser ganze Apparat viel zu statisch und selbstbezogen. Es kann ja auch nicht sein, dass da zwei Greenhorns den ganzen Allwissenden Vorschläge oder Ideen unterbreiten. Andererseits würde es mich natürlich auch schon eher überzeugen, wenn man zu mir sagen würde, was du da vorträgst ist einfach nur Quatsch, wir haben die einzigen richtigen Konzepte und wir haben Erfolg damit. Ob das jemals einer zu uns sagen wird? Mit dieser Publikation hatten wir weder finanzielle Interessen verknüpft, noch wollten wir damit persönliche Aufmerksamkeit erzielen, sondern es ging allein darum, etwas nachhaltig Persönliches zu erstellen. Dass wir aber in allem nicht ganz so falsch liegen konnten, zeigte sich zum Beispiel auch daran, dass wir explizit auch über Strategien zur Auslandsvermarktung Daten, Fakten und Anregungen beschrieben haben, insbesondere bezogen auf den amerikanischen Markt. Unsere diesem Thema zugrunde liegende Ideenskizze hatten wir ja bereits 2014 Hannover 96 vorgelegt und kurz nach Erscheinen des Buches ist dann der damalige Sportdirektor auch wohl auf diese Anregung hin im März 2015 in die USA geflogen. Angeblich, um für den Sommer 2015 ein Trainingslager dort zu planen und lukrative Geschäfte zur Auslandsvermarktung anzubahnen.
Wir haben uns vorgenommen, uns auf dem US-Markt zu positionieren.
Wird Duffner in der Bild-Zeitung zitiert.
Quelle, Bild Hannover, Duffner Blitzflug nach Amerika vom 5. März 2015.
Darüber hinaus heißt es weiter, auf den US-Markt ließe sich richtig Kohle machen, Trikotverkäufe und Sponsoring könnten Millionen bringen. Was ist daraus geworden? Nur heiße Luft. Der Blitzflug war auch wie ein Blitz vorüber. Es war eine rein substanzlose Lust- und Spesenreise, mehr nicht. Und genau diese Unfähigkeit der Führungskräfte der Profisportunternehmen einmal etwas ökonomisch Substanzielles auf die Reihe zu bringen, war eben auch die Motivation für unser Buch.
We'll be right back. Der demütige Fußball, eine Reise durch die Welt des Sports in der Südsee und exotischen Regionen.
Der Fußball ist die weltweite Sprache des Sports, doch seine Geschichten und Entwicklungen in abgelegenen Regionen wie der Südsee oder anderen exotischen Plätzen bleiben oft verborgen. Hier ist Fußball nicht nur ein Spiel, sondern ein Ausdruck von Kultur, Gemeinschaft und Hoffnung. Ein Mann, der diese Geschichten wie kaum ein anderer verkörperte, war Rudi Gutendorf, der legendäre deutsche Trainer, der die Welt bereiste, um Fußball zu lehren und zu lernen.
Die Mission des demütigen Fußballs.
In den globalisierten Ligen Europas oder Südamerikas dominieren Glamour und Kommerz. Doch der Fußball in der Südsee und anderen entlegenen Regionen folgt einer anderen Philosophie. Hier geht es um Gemeinschaft, Identität und die schlichte Freude am Spiel. Diese Orte lehren uns, wie der Fußball in seiner reinsten Form gelebt werden kann. Rudi Gutendorf, bekannt als der Fußball-Weltenbummler, brachte den Sport an Orte, die kaum jemand auf der Fußball-Landkarte wahrnahm. Mit seinem Engagement für Ärmelkanalinseln, afrikanische Nationen und die Südsee trug er dazu bei, den Fußball in diesen Regionen aufzubauen und zu verankern. Seine Karriere umfasst Engagements in über 30 Ländern, ein unübertroffenes Vermächtnis.
Fußball in der Südsee, ein kultureller Anker.
Die Südseeinseln Polynesien, Melanesien und Mikronesien zeichnen sich durch ihre geografische Abgeschiedenheit aus. Trotz oder gerade wegen dieser Isolation hat der Fußball eine wichtige Rolle im sozialen und kulturellen Leben dieser Regionen eingenommen. Fidschi, ein Inselstaat mit einer reichen Kultur und Geschichte, hat Fußball als eine der populärsten Sportarten etabliert. Die Fidschi Fußballliga, Fidschi Football Association, wurde 1938 gegründet und organisiert den nationalen Spielbetrieb. Besonders beeindruckend ist die Beteiligung der Gemeinschaft. Spiele werden oft von Dorfgemeinschaften veranstaltet und die Einnahmen fließen direkt in lokale Projekte.
Samoa und der Fußball als Zukunftsvision.
In Samoa ist Fußball ein aufstrebender Sport, der sich mit den traditionellen Rugbywurzeln der Region messen muss. Die Nationalmannschaft Samoas, obwohl auf internationaler Ebene noch wenig erfolgreich, hat durch die FIFA-Entwicklungsprogramme erhebliche Fortschritte gemacht. Fußball in Samoa ist mehr als ein Spiel, es ist ein Werkzeug, um Jugendprogramme zu fördern und gesellschaftliche Herausforderungen wie Bildung und Gleichberechtigung anzugehen. Auf einer längeren und sehr interessanten Weltreise auf einem kleineren, aber luxuriösen Kreuzfahrtschiff habe ich einige Regionen in der Südsee besucht und mich auch mit dem dortigen Fußball befasst.
Deshalb zu amerikanisch Samoa und Samoa Isisifo hierzu einmal zwei Ausschnitte aus Staffel 4, Episode 43, Folge 14. Zunächst amerikanisch Samoa.
Pago Pago ist das einzige höher entwickelte, städtische Zentrum von amerikanisch Samoa. Hier auf der Insel wird auch Fußball gespielt. Es gibt die FFAS Senior League. FFAS steht für Football Federation American Samoa. 2008 konnte der Club Pago Youth die FFAS Senior League zum ersten Mal gewinnen. Inzwischen ist er mit 8 Titeln Rekordmeister. Von der FFAS bekam man dafür die Pan Amex Pacific Incorporated Perpetual Trophy, eine Trophäe für den ersten Platz, ein Preisgeld von $500 und 3 Fußbälle überreicht. Das nenne ich mal Profifußball. Muss man nun wohl aber nicht weiter kommentieren. Aber ein wenig Demut täte dem gesamten Profifußball durchaus gut. Übrigens, amerikanisch Samoa hat den Rekord, die höchste Niederlage einer Fußballnationalmannschaft inne, seit sie am 11. April 2001 mit 31:0 gegen das Team aus Australien verlor. Bei solchen Spielen fallen wenigstens noch Tore, da macht das Zuschauen wohl auch richtig Spaß.
Und hier aus Samoa Isisifo.
Um 23 Uhr verließen wir amerikanisch Samoa und nahmen Kurs aus Samoa Isisifo. Und dabei kam es zu einem Ereignis, das wir so auch noch nie erlebt hatten. In der Nacht wurden alle Uhren um 25 Stunden vorgestellt. Wir machten nämlich den Sprung über die Datumsgrenze und so fehlte uns dann tatsächlich ein ganzer Tag. Die Datumsgrenze verläuft zwischen den beiden Polen der Erde durch den Pazifischen Ozean in der Nähe des 180. Längengrads. Samoa Isisifo wechselte erst am 30. Dezember 2011 auf die westliche Seite. Um 8 Uhr, also einen Tag später, erreichen wir Apia, die Hauptstadt des unabhängigen Staates Samoa. Der Staat erlangte 1962 als ehemaliges Mandatsgebiet des Völkerbundes seine Unabhängigkeit von Neuseeland. Von 1900 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges wurde West-Samoa mit dem Samoa-Vertrag vom 14. November 1899 deutsche Kolonie. Das Land stellte im September 2009 um 6 Uhr von Rechts- auf Linksverkehr um. Damit sollte der Import von PKW aus Japan und Australien erleichtert werden, weil das rechtsgelenkte Fahrzeuge waren. In den Straßen in Apia konnte man sowohl rechts- als auch linksgelenkte Fahrzeuge sehen. Das Stadtbild Apias wird von vielen neuen Bauten bestimmt, die den erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung Samoas widerspiegeln. Einkaufspassagen, Banken und Versicherungsgebäude zeigen die Entwicklung ebenso wie eine Vielfalt an Läden, Straßencafés und eine kleine Fußgängerzone. Geldautomaten, Handys und Internetcafés sind überall zu finden. Wir waren wieder zu Fuß unterwegs. Ein weithin sichtbares Wahrzeichen in der Mitte des Ortes ist der Apia Clock Tower an einem Kreisverkehr und wurde ursprünglich zum Gedenken an die Toten des Zweiten Weltkrieges gebaut. Ganz futuristisch. touristisch dort im Ortsbild wirkte der große Regierungspalast. Die mit Abstand beliebteste Sportart auf Samoa ist Rugby Union. Aber auch Fußball wird auf West Samoa gespielt. Und hier war im Jahr 2003 auch Rudi Gutendorf als Nationaltrainer tätig, der auch noch auf weiteren Stationen der Reise beschäftigt war. Es gibt aber auch Ligaspiele. Die Samoaner Schnell League ist eine Verbandsfußballliga in Samoa und die höchste Spielklasse des Fußballverbands Samoa. Das 3500 Zuschauer fassende Toliafoa GS Blatter Soccer Stadion ist der einzige Austragungsort der Nationalliga. Die Clubs, die dort spielen, heißen unter anderem Adidas Soccer Club, Kiwi FC, Lupe Olesoaga FC oder Moaula United. In der Liga spielen insgesamt 12 Mannschaften, die eben alle auf dem gleichen Platz spielen. Frei von Heim- und Auswärtsspielen. Alles eine sehr exotische Angelegenheit.
Die Herausforderungen der Südsee.
Trotz ihrer Leidenschaft stehen die Südseeinseln vor erheblichen Herausforderungen im Fußball. Die begrenzte Infrastruktur, hohe Reisekosten für internationale Turniere und der Mangel an professioneller Ausbildung erschweren die Entwicklung. Hier spielte Rudi Gutendorf eine entscheidende Rolle. Mit seiner Erfahrung und Leidenschaft inspirierte er Spieler und Trainer gleichermaßen, trotz der Hürden große Träume zu haben.
Rudi Gutendorf, der Brückenbauer im globalen Fußball.
Rudi Gutendorf hat in seiner Karriere Nationen trainiert, die unterschiedlicher kaum sein könnten, von Ruanda bis Tonga, von Nepal bis Botswana. Sein Ansatz war immer derselbe: mit Respekt, Verständnis und einem offenen Herzen trat er den Kulturen entgegen, die er kennenlernen dürfte. Gutendorf erkannte, dass Fußball mehr ist als ein Spiel. In Ruanda nutzte er Fußball, um nach dem Genozid Brücken zwischen verfeindeten Volksgruppen zu bauen. In Tonga arbeitete er daran, den Fußball als Alternative zu traditionellen Sportarten zu etablieren und Jugendliche von der Straße zu holen.
Auch in Tonga war ich und deshalb dazu auch noch ein Ausschnitt aus Staffel 4, Episode 43, Folge 14.
Natürlich war auch Volkssport in Tonga Rugby Union, das von rund 20% der Bevölkerung aktiv ausgeübt wird. Die Rugby-Nationalmannschaft qualifiziert sich regelmäßig für die alle 4 Jahre stattfindende Weltmeisterschaft. Tonga hat allerdings im Sport mit vielen Problemen zu kämpfen. Aufgrund des Fehlens von Großbetrieben kann kaum Sponsorengeld für den Sport lukriert werden, was ein professionelles Arbeiten unmöglich macht. So sah es auch im Fußball aus. Es gab zwar eine Tonga Major League mit 7 Teams, aber auf keinem professionellen Niveau. Dort gibt es aber auch so etwas wie den FC Bayern von Tonga, nämlich Lotoapai United, der insgesamt 16 Mal Meister wurde und von 1998 bis 2008 11 Mal hintereinander. Im Jahr 1981 war übrigens Rudi Gutendorf hier auch Trainer der Nationalmannschaft. Man kann sich vorstellen, dass dieser Trainer das nicht für das große Geld gemacht hat, sondern aus Idealismus. Jemand, für den der Fußball noch einen Wert hatte und der den echten Gedanken des Fußballs in die Welt getragen hat. Dieser Mann hat mehr für den Fußball getan als all Mourinhos, Guardiolas, Löws, Klopps oder Tuchels es jemals tun werden. Es war jedenfalls ein schöner, informativer und interessanter Tag hier auf Tonga und so ging es in guter Stimmung wieder zurück an Bord und zu meiner Bordroutine.
Rudi Gutendorf, seine Erfolge und das Vermächtnis.
Obwohl Gutendorfs Team selten große Turniere gewannen, war sein Erfolg nicht an Trophäen messbar. Sein Vermächtnis besteht in der Inspiration, die er hinterließ, und der Veränderung, die er bewirkte. Für ihn war Fußball ein universeller Hebel, um Hoffnung zu schaffen.
Exotische Fußballgeschichten, mehr als nur Statistiken.
Die Geschichten des Fußballs in exotischen Regionen, sei es in der Südsee, in Afrika oder auf abgelegenen Inseln, sind ein Beweis für die demütige Kraft des Sports. Sie zeigen, wie Fußball als Katalysator für Veränderung und Fortschritt dienen kann, oft ohne großes mediales Aufsehen. Von Fidschis Dorfturnieren bis zu den nationalen Ambitionen Samoas und Tongas, der demütige Fußball erinnert uns daran, warum dieser Sport so einzigartig ist. Abseits von Millionentransfers und riesigen Arenen zeigt er uns, wie Menschen, egal wo sie leben, durch das einfache Spiel mit einem Ball verbunden sind.
Auf einer anderen Weltreise hatte ich dann auch einmal auf den Kapverdischen Inseln Gelegenheit zum Einblick in den dortigen Fußball. Deshalb hierzu auch noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 4, Episode 47, Folge 27.
Die ehemalige portugiesische Kolonie zählt heute zu den stabilsten und wohlhabendsten Ländern Afrikas. Mindelo ist eine Mischung aus portugiesischem Kolonialstil und afrikanischem Flair. Kolonialgebäude und Palmen prägen das Stadtbild. Wieder machten wir uns zu Fuß auf den Weg, um den Ort zu erkunden, entlang der Uferstraße am Ida Marginal und der Avenida Amilcar Cabral. Inzwischen konnten wir auch in T-Shirt und kurzer Hose gehen, vorbei an den bunten Kolonialbauten hin zur Altstadt. Auf dem Weg dorthin kamen wir auch an einem Gebäude vorbei in rot-weißem Anstrich mit der Aufschrift Clube Sportivo Mindelense. Als wir dort vorbeikamen, kam gerade ein Mann in einem Clubbläser dort heraus, den ich freundlich begrüßte und ihn zunächst einmal etwas auf Englisch fragen wollte. Es stellte sich aber heraus, dass er etwas Deutsch sprach, was die Sache dann ungemein erleichterte. Er hatte in Deutschland an der Sporthochschule in Köln studiert und war der Vizepräsident und Manager der Fußballabteilung des Clubs. Und so unterhielt ich mich dort über die Situation des Fußballs auf den Kapverden, erklärte ihn auch kurz, woher mein Interesse am Fußball rührte und erhielt so einmal einen kurzen Einblick in das dortige Fußballgeschäft. Man finanziert sich auch hauptsächlich über nationale Sponsoren, aber die Gelder fließen bei weitem nicht üppig. Ansonsten bildet man sehr intensiv aus und kann so auch gelegentlich den einen oder anderen Spieler ins Ausland vermitteln, vorrangig nach Portugal und gelegentlich auch nach Frankreich. Auf meine Frage, ob er auch schon Kontakt zu Scouts aus der Bundesliga hatte, verneinte er dieses, obwohl er selbst Kontakte nach Deutschland hatte. Das Interesse an Spielern hier von den Inseln war in Deutschland gleich null. Der Club war bis dahin nach der Unabhängigkeit 1975 bisher insgesamt 11-mal, inzwischen 13-mal, Kapverdischer-Meister geworden. Er zeigte mir dann im Inneren des Gebäudes auch noch stolz die Pokalsammlung, schon eine imposante Anzahl. Bei der Verabschiedung meinte er, vielleicht könnte ich ja mal in Deutschland auf den Club aufmerksam machen, denn in der Bundesliga wird ja richtig Geld ausgegeben, wie recht er hatte. Die Idee, sich auch dort einmal umzusehen, war gar nicht so abwegig, denn immerhin hatte die Nationalmannschaft der Kapverden 2014 in der FIFA-Weltrangliste den 27. Rang erreicht, aktuell Platz 74. Das war jedenfalls ein sehr überraschendes, aber auch sehr interessantes Gespräch dort, was auch meinen Informationshorizont durchaus erweiterte.
Fazit, die wahre Bedeutung des Fußballs.
Der demütige Fußball ist ein Symbol für die universelle Kraft des Sports. In der Südsee, auf den Inseln des Pazifiks und anderen abgelegenen Orten entfaltet er eine besondere Magie. Die Geschichten dieser Regionen lehren uns, dass Fußball mehr ist als Ruhm und Reichtum. Es ist die Freude am Spiel, die Macht der Gemeinschaft und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die den wahren Geist des Fußballs ausmachen.
Damit ist eine weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.